Also wir waren mitten in der Energiekrise. Und je nachdem, was passiert, sowohl auf der kriegerischen Seite, wie aber auch was die Verfügbarkeit von Kraftwerken, vor allem in Frankreich, in Europa angeht, hat ja auch der Aktienmarkt, und wir brauchten ja hier Eigenkapital, sehr nervös reagiert. Das heißt, wir wollten diese Transaktion nicht stemmen mit einer offenen Flanke der Finanzierung. Deswegen war wichtig, dass wir zum gleichen Zeitpunkt, wo die Transaktion stattfand, auch die Finanzierung stattfand.
Mein Name ist Bastian Timm. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. RWE gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie M&A. Ja, RWE-CEO Markus Kreber hat mit seinem Team im letzten Jahr nicht nur die Energiekrise gemeistert, sondern parallel auch noch eine Rekordübernahme in den USA getätigt. Mit dem Kauf von Edison Clean Energy für 7 Milliarden Dollar baut RWE den Anteil der Erneuerbaren in den USA deutlich aus. Bei Solaranlagen ist RWE jetzt die Nummer 2 in den USA. Über die Hintergründe der Transaktion, die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste energiepolitische Zäsur sowie die Energieversorgungssicherheit in Deutschland habe ich Ende März mit Markus Kreber in der Essener Konzernzentrale gesprochen. Schön, dass Sie für uns Zeit haben, in diesen für Sie sicherlich auch turbulenten Zeiten.
Freue mich.
Vor rund 8 Jahren, musste ich so ein bisschen auch bei der Fahrt hierhin daran zurückdenken, vor rund 8 Jahren war ich in Essen und habe da meinen damaligen RWE-CEO Peter Terrium einen ganzen Tag begleiten dürfen, für auch ein Börsenzeitungsformat Wirtschaftsköpfe. Damals waren Sie noch Geschäftsführer Supply and Trading und an diesem Tag hat man wahnsinnig viel gehört über die neue RWE. Da gab es auch ein Meeting damals, wo wir uns gesehen haben. RWE war damals mit dem Rücken so ein bisschen zur Wand nach dem Atomausstieg, die Aktienkurs bei 10 Euro. Und wenn man jetzt so ein bisschen zurückblickt, was sich seitdem getan hat, die Aktie steht jetzt fast bei 40 Euro. Wie haben Sie das wahrgenommen, diese 8 Jahre jetzt?
Oh, das war schon eine ganz schöne Reise, mit vielen großen Ereignissen, aber auch mit vielen kleinen. Ich glaube, die wesentlichen, und damals waren Sie ja gerade da vor 8 Jahren, als der Innogy IPO anstand, das war natürlich einer der großen Transformationsschritte von RWE. Damals war das Ziel, dass wir Kapital brauchten, um in den Kernenergiefonds, den die Bundesregierung ja geplant hatte, einzahlen zu können. Aber der Aktienkurs war so niedrig, dass man kein Kapital auf Mutterebene aufnehmen konnte. Man hätte die Aktionäre sehr stark verwässert. Deswegen die Idee, die werthaltigen Geschäfte in eine eigene Gesellschaft einzubringen. Der zweite große Schritt und da wieder eine Transaktion war natürlich die Vereinbarung mit E.ON zum Asset-Tausch. Ich glaube, deshalb haben wir uns auch das letzte Mal schon getroffen. Was natürlich wichtig war, um RWE zu einem großen Unternehmen der Erneuerbaren zu machen. Wir haben ja das Netzgeschäft abgegeben und dafür aber die Erneuerbaren von Innogy und E.ON genommen, was wir jetzt sukzessive immer weiter ausgebaut haben über viele kleine Schritte. Und jetzt der nächste große Schritt mit der deutlichen Vergrößerung in den USA, mit der Akquisition von Con Edison Clean Energy Business. Und damit sind wir jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein führendes Erneuerbarenunternehmen sowohl in der Europäischen Union wie in England wie in den USA geworden.
Und dann gab es den 24. Februar im letzten Jahr, der eine Zäsur sicherlich war, wenn man auf die Energiepolitik, die Energieversorgungssicherheit schaut. Wie haben Sie diesen Tag erlebt? Wie haben Sie das wahrgenommen?
Ja, ich glaube, wenn man mal zurückgeht in die Zeit davor, es hat ja kaum einer wirklich geglaubt, dass das, was da schlimmerweise passiert, ist passiert, dass Putin wirklich einmarschiert und diesen Krieg anzettelt. Und man jetzt auch sieht, dass jetzt so gar nichts führt, außer zu viel Leid in der Bevölkerung. Aber es war natürlich für Europa eine Zeitenwende, und zwar in mehrerer Hinsicht. Wir haben immer gedacht, die Energieversorgung auch in Krisen ist sicher. Das hat man ja auch in den Anfangstagen immer noch gedacht. Aber dann, als die Lieferungen deutlich gedrosselt wurden im Sommer, war das ja wie ein Schock. Ich meine, wir alle erinnern uns, dass es große Sorgen gab. Wir müssten Energie rationieren. Die Preise sind durch die Decke geschossen. Die Konsumenten haben überlegt, wie sie es überhaupt bezahlen können. Und dann sind die notwendigen Maßnahmen eingeleitet worden. Und im Nachhinein muss man sagen, sind wir ganz gut durch die sehr schwierige Zeit gekommen. Ist, glaube ich, alles richtig gemacht worden seitens der Bundesregierung in engem Schulterschluss mit Unternehmen, alle Kraftwerke, die gingen zurückgebracht, LNG-Importinfrastruktur aufgebaut. Und wir haben ein bisschen Glück gehabt, milder Winter und viel Wind. Insofern sind wir jetzt stehen wir besser da, als wir gedacht haben. Aber es ist auch, muss man sagen, noch nicht die Zeit der Entspannung. Wir haben immer noch nicht genug Infrastruktur aufgebaut, um die gesamten russischen Gaslieferungen zu ersetzen. Dazu muss man die Hausaufgaben, die man sich vorgenommen hat, jetzt auch zu Ende bringen.
Wie erklären Sie sich dann, dass in den meisten repräsentativen Umfragen eher so das, sage ich mal, Krisenmanagement der Bundesregierung sehr kritisch gesehen wird, wenn Sie ja sagen, mal sagen Sie auch öffentlich, man hat eigentlich fast alles richtig gemacht. Das ist ja doch eine große Diskrepanz dann da irgendwie.
Ja, aber was sind die Aspekte? Ich meine, man muss einerseits alles tun, um die Versorgungssicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Ich glaube, das hat man getan. Es gibt kein Kraftwerk, was nicht zurückkommen konnte und nicht zurückgekommen ist. Auch die Kernenergie ist jetzt zumindest mal bis April diesen Jahres verlängert worden. LNG-Import-Infrastruktur in kürzester Zeit aufgebaut, die Pipeline-Infrastruktur aufgerüstet, dass mehr Gas von West nach Ost fließen kann. Und auf der anderen Seite hat man auch die Betriebe und die Verbraucher vor zu hohen Preisen abgesichert. Das wird Gott sagen, weil die Preise sich schnell normalisiert haben, nicht in großem Umfang gebraucht. Aber auch da waren Instrumente in kürzester Zeit da. Die Gasspeicher waren voll vor dem Winter. Wenn man jetzt in die Details reingeht, mit dem Wissen von heute gibt es viele Sachen, die könnte man besser machen. Aber ich glaube, wenn man in einer Krise ist, die es vorher noch nie gegeben hat, dann gelingt nicht alles zu 100%. Man muss das Gesamtbild bewerten.
Jetzt sind Sie ja im Mai 2021 CEO geworden und haben in kürzester Zeit auch sich eine exzellente Reputation erarbeitet. Man liest und hört hier wirklich mittlerweile beachtliche Dinge über Sie. Eins habe ich gelesen, da musste ich ein bisschen schmunzeln, Sie wahrscheinlich auch, dass Sie den erstaunlichsten Aufstieg hingelegt haben, den die deutsche Energiewirtschaft seit Erfüllung des Stromzählers erlebt hat. Wie gehen Sie mit solchen Lobeshymnen um und wie weit hilft auch dieses Image bei so einer Milliardenzukauf jetzt, über den wir gleich sprechen? Hilft das?
Also vieles, was geschrieben wird, ist richtig, vieles ist auch falsch. Viele Sachen wie das sollte man am besten ignorieren. Am Ende ist das ganze Unternehmen, was die Leistung bringt. Und ich habe das Privileg, dann in dieser Phase an der Stelle zu sein, wo ich sein darf. Aber das sind nicht Einzelpersonen. Ich bin ganz stolz auf das Team, was hier geleistet wird. Und ich glaube, wenn man die Richtung vorgibt und alle wissen, an was gearbeitet werden muss, kann man ziemlich viel Dynamik entfalten. Aber solche Beschreibungen sind absolut fehl am Platz.
Dann würde ich jetzt mal sogar den Blick direkt auf die Transaktion richten wollen. Was waren die Gründe für den Kauf von Con Edison Clean Energy, den Sie ja wirklich mit 7 Milliarden Euro, das ist der teuerste Zukauf aller Zeiten für RWE?
Also wir hatten immer schon das Ziel, in all unseren Kernmärkten bei den Erneuerbaren in einer führenden Position zu sein, also unter den Top 3 bis 5. Unsere Kernmärkte sind die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und die USA. In den erstgenannten waren wir es. In den USA wollten wir es werden. Deswegen haben wir uns auch viele mögliche Akquisitionsziele angeguckt. Nicht alle passten, nicht bei allen sind wir zum Zuge gekommen. Und hier passt es genau. Und das war der Hauptgrund. Und jetzt fiel es natürlich noch in einer Zeit, wo die Amerikaner mit dem Inflation Reduction Act einen langfristigen, stabilen Investitionsrahmen für die Energiewende geschaffen haben, was es natürlich dann nochmal attraktiver macht.
Wie haben Sie den Kauf vorbereitet und ermöglicht?
Ja, dazu gehört, ich sag mal, handwerklich gute Arbeit. Man muss sich genau überlegen, was möchte man eigentlich im Portfolio mit dazu bekommen. Passt das dazu und zahlt man den richtigen Preis? Und wenn wir die drei Themen durchgehen, fange ich mal an mit, was wollten wir? Wir wollten immer auf der Solarseite stärker werden, weil RWE historisch in Nordamerika ein starkes Windportfolio hat. Und Con Edison passt ausschließlich Solar über der ganzen, in den ganzen USA. Das Zweite ist, passt das? Wir sind relativ früh mit dem Management dann auch in Gespräche gegangen und haben geguckt, ob das kulturell passt, weil kaufen ist das eine, integrieren und dann erfolgreich sein ist das andere. Und der dritte Punkt ist, und dazu braucht es gute und erfahrene Teams, und die haben wir auf der erneuerbaren Seite, wie hier auch bei uns in den entsprechenden M&A und Finanzfunktionen, eine ordentliche Due Diligence, damit man feststellt, was es wert ist.
Und da haben Sie aber gemerkt, der Preis, der vielleicht hier dem einen oder anderen erstmal als zu hoch vorkam, war gerechtfertigt?
Ja, ich glaube, wir hatten am Ende auch einen Vorteil, weil wir diese große Transaktion eigentlich ja mitten in einer Energiekrise gemacht haben. Und da ist vielleicht der Wettbewerb nicht ganz so hart. Ich kann Ihnen sagen, wir haben auch vorher, waren wir auch in Bietprozessen, da waren wir aber nicht so bereit, so viel zu bezahlen wie vielleicht andere. Und insofern war das eine gute Gelegenheit. Und ich bin auch stolz aufs Team, dass wir in der Krise, wo man ja eigentlich viel mit Krisenmanagement beschäftigt ist, auch die Aufgabe noch bewältigt haben, hier eine große Akquisition zu stemmen.
Jetzt war es natürlich gar nicht so einfach mit Blick auf die Finanzierung. 7 Milliarden Euro, ohne auch neue Aktien zu begeben, zu finanzieren.
Sie haben mit mehreren Großinvestoren sicherlich gesprochen und dann kam Ihnen irgendwann die zündende Idee, Katar, der Staatsfonds, könnte man auch mal anklopfen, ob die vielleicht Interesse haben. Und da haben Sie Ihr Netzwerk aus früheren Zeiten irgendwie nochmal, hat Ihnen geholfen?
Ja, Sie sprechen das richtige Thema an. Also wir waren mitten in der Energiekrise und je nachdem, was passiert, sowohl auf der kriegerischen Seite, wie aber auch was die Verfügbarkeit von Kraftwerken, vor allen Dingen in Frankreich, in Europa angeht, hat ja auch der Aktienmarkt, und wir brauchten ja hier Eigenkapital, sehr nervös reagiert. Das heißt, wir wollten diese Transaktion nicht stemmen mit einer offenen Flanke der Finanzierung. Deswegen war wichtig, dass wir zum gleichen Zeitpunkt, wo die Transaktion stattfand, auch die Finanzierung stattfand. Und da gibt es dann keine Möglichkeit, eine breite Kapitalerhöhung ankündigen. Dann setzt man sich den Volatilitäten der Märkte aus. Deswegen wollten wir es über Nacht mitlesen. Und da haben wir große Investoren, wie Sie richtigerweise sagen, angesprochen. Dazu gehörte auch QIA. Und da sind wir erfreulicherweise einig geworden, relativ schnell. Und wir freuen uns jetzt, einen guten Finanzierungspartner hier an der Seite zu haben, der auch dann uns länger begleitet.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie laufen diese Gespräche ab? Setzt man sich in Flieger oder macht man das mittlerweile? In Corona-Zeiten war das ja noch alles dann virtuell oder?
Nein, also Gespräche dieser Größenordnung, die ja dann auch sehr vertraulich bleiben müssen über lange Zeit, die führt man persönlich.
Das heißt, Sie sind rübergeflogen und man hat sich dort zusammengesetzt oder auf jeden Fall, Sie saßen persönlich zusammen. Ja. Sie sagen, man ist sich schnell einig geworden. Inwieweit hat da auch nochmal das geholfen, wenn wir an Ihren Werdegang zurückgucken, dass Sie sich schon eine gewisse Legacy aufgebaut hatten, weil Sie schon vorher in dem Raum einfach auch, man kannte Sie, man wusste, man kann sich auf das verlassen. War das hilfreich?
Ja, ich glaube, dass man sowas nicht über Nacht aus dem Stegreif macht. Also dazu gehört schon eine gewachsene Beziehung.
Also war hilfreich. Verstehe. Wenn Sie es noch mal ein bisschen griffig pointiert sagen, was waren die größten Herausforderungen? Natürlich haben wir jetzt ein paar angesprochen, Kapitalmarkt und so weiter und so fort. Wenn Sie jetzt wirklich sagen, die drei größten Herausforderungen bei der Transaktion waren?
Ja, die größte Herausforderung war ehrlich gesagt die Energiekrise. Also wir haben ja wirklich, Krisenmanagement waren wir hier, was Energieversorgung anging, aber auch was unsere eigenen Positionen anging. Wir hatten ja auch Geschäft mit Russland, was wir schnell auf Null runterfahren wollten. Und man ist eigentlich damit im Management und allen Funktionen, die man aus den Stäben braucht, eigentlich schon Vollzeit beschäftigt. Und das dann einfach noch zusätzlich zu machen mit der Komplexität über den Atlantik. Wir haben ja ein relativ großes Geschäft gekauft. Wir haben uns ja fast verdoppelt in den USA. Insofern war das, würde ich sagen, die Hauptherausforderung. Und die zweite war dann, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass man die Finanzierung synchronisiert hinbekommt. Ja, man kann die Flanke nicht offen lassen. Und es mussten beide Transaktionen, die beide für sich genommen schon groß sind, genau auf dem gleichen Zeitpunkt stattfinden.
Jetzt kamen die beiden Dinge, die Sie ansprechen, ja nicht so unerwartet, sondern wie ein guter Schachspieler haben Sie wahrscheinlich auch vorausgedacht. Das war ja, wenn Sie sich für das eine entscheiden, sehen Sie ja auch so ein bisschen die Figuren auf dem Spielfeld. Hat das dann alles so funktioniert, wie Sie es sich vielleicht initial mal im Kopf zurechtgelegt haben, auch mit Ihrem Team?
Ja, das haben wir im Team genauso diskutiert. Das muss genauso orchestriert werden. Man muss mit beiden früher anfangen. Man kann nicht das eine fertig machen, dann mit dem anderen anfangen. Es musste beides zum gleichen Zeitpunkt fertig werden. Das heißt, es ist beides parallel gelaufen. Ich bin auch sehr froh darüber, Das war ja bei der anderen Transaktion, E.ON genauso, dass es überhaupt gar keinen Leak gegeben hat.
Was auch wieder darauf beruht, wir haben es angesprochen, Vertraulichkeit sehr hoch, man kannte sich und allen Beteiligten war wahrscheinlich klar, wenn es Leaks gibt, dann fährt man es vielleicht doch vor die Wand.
Dann wird es nichts, genau.
Ja. Dann haben wir das sicherlich, können wir es notieren, wahrscheinlich als einen Erfolgsfaktor auch, aber ich stelle die Frage trotzdem, was waren so die drei Erfolgsfaktoren, dass Sie sagen, es hat funktioniert?
Ich glaube, am ersten, man braucht die Teams, auf die man sich verlassen kann. Und das erstmal würde ich als erstes anfangen, intern im Hause. Die Kollegen aus der Erneuerbaren, aus dem Erneuerbarengeschäft, die sich genau das Geschäft angeguckt haben, die Pipeline und die Werthaltigkeit, die Kollegen aus der Bewertung, die dann die Bewertung vorgenommen haben und dann natürlich auch ganz wichtig unsere eigene M&A und Rechtsabteilung, die solche Transaktionen mit den entsprechenden Partnern abwickeln kann. Das Zweite ist die richtigen Partner, die einen dabei unterstützen, die Vertraulichkeit wahren, sowohl auf der Finanzierungsseite wie auf der beratenden Seite, die Banken, die Anwaltskanzleien. Und das Dritte, der dritte Erfolgsfaktor ist, welche eigene Konfidenz hat man, dass man da das Richtige und Passende zum Unternehmen kauft. Ich glaube, es war auch ganz wichtig, Michael Müller, unser Finanzvorstand und ich, wir waren relativ früh in der Due Diligence vor Ort um das Team kennenzulernen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob es kulturell gut passen kann.
Was hat Ihnen da den Ausschlag gegeben oder dieses Gefühl, ja, das passt?
Ja, das merkt man relativ schnell, also ob man gleich über das Geschäft nachdenkt. Und was die Parallelität zu RWE ist, es gibt ja viele erneuerbare Unternehmen, die haben eher Start-up-Charakter, also die entwickeln das Geschäft schnell, wollen es dann auch schnell verkaufen, aber Con Edison Clean Energy Business ist auch eher Utility geprägt. Und das passte kulturell. Ja. Das heißt, ich mache es mal relativ plakativ, wir haben viele gesehen, die haben viel versprochen und sobald man dann tiefer gebohrt hat, war da nicht mehr viel. Alles, was man hier versprochen hat, hat man immer gefunden, wenn man dann in der Due Diligence war.
Also auch wieder das Thema Vertrauen. Am Ende wurde einfach auch das, hat sich gezeigt in der Due Diligence, was vorher auch man gedachte oder auch gehört hat. Okay. Inwieweit hat jetzt bei dem Kauf auch eine Rolle gespielt, dass die Investition in den USA ja auch hohe Steuergutschriften bringt, also man es gut kumulieren kann? War das auch ein interessanter Aspekt für Sie?
Also das Ziel war immer, die Position zu erreichen, dass wir unter die führenden Unternehmen in den USA kommen. Ich glaube, dass jetzt der IRA, der Inflation Reduction Act mit dem 10-Jahres-Förderprogramm und Investitionssicherheit auch nochmal positiv gewirkt hat, war nicht ausschlaggebend. Er hat am Ende natürlich auch die Werthaltigkeit der Entwicklungspipeline mitbestimmt, aber er war nicht allein ausschlaggebend.
Aber war durchaus auch ein Mosaikstein, muss ich sagen, das hat auch ein Stück Sicherheit Ihnen gegeben.
Ja, angenommen in der gleichen Zeit, wo wir uns damit beschäftigt hätten, wäre entsprechend komplette gegenteilige, gegen erneuerbaren Ausbau Gesetzgebung gekommen, da hätte man wahrscheinlich Abstand genommen.
Wie haben Sie die Transaktionsphase auch persönlich erlebt? Also Sie haben ja schon durchblicken lassen, Sie mussten eine Menge im Flugzeug sitzen wahrscheinlich, zusätzlich zu weiteren Krisen, die gemanagt werden mussten. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe interessanterweise, war das die erste große Transaktion, die ich miterlebt habe, wo ich das Gefühl habe, dass mein eigener Beitrag gar nicht so groß war, weil man nicht so viel Zeit hatte mit dem Krisenmanagement. Und eigentlich haben die Teams, die daran gearbeitet haben, dass dann am Ende, als die Grundsatzentscheidung getroffen war, wir wollen das gerne haben, eigenständig abgewickelt. Also ich habe die so empfunden, dass mein eigener Beitrag relativ gering war.
Sie sind sehr bescheiden. Ich stelle mir schon so vor, dass Sie wahrscheinlich schon wie so ein Dirigent schon gut das orchestriert haben. Sie sprachen ja selber vom Orchestrieren.
Ja, also, der spielt ja auch nicht selber.
Nee, genau. Aber Sie mussten ja schon gucken. Sie sprechen von den Teams, aber all das musste ja ineinander greifen. Das sind ja viele kleine Rädchen, dass am Ende auch alles so funktioniert. Und am Ende ja auch Ihr persönliches Netzwerk, das natürlich in alle Richtungen ja aktiv war.
Ja, aber ich meine, Sie haben mich danach gefragt, wie ich es persönlich empfunden habe. Und es war wirklich so, dass, glaube ich, meine eigene Zeitbindung auf der Transaktion für die Größe relativ, also fokussiert auf den wichtigen Themen, aber eine exzellente Teamleistung.
Und nach dem Closing, dann kam man mit dem Team zusammen oder haben Sie alleine, wissen Sie noch, wo Sie waren? Waren Sie up in the air?
Beim Signing, also bei der Unterschrift, war natürlich das Team vor Ort in New York. Wir waren hier, da haben wir virtuell angestoßen. Wir haben aber dann danach natürlich mit unseren Beratern schon die erste Feier gemacht hier. Ich glaube, es war dann 2 Monate später, kurz vor Weihnachten. Und jetzt wird es aber auch noch ein Closing Dinner geben natürlich. Das dann in New York, auch mit Con Edison, also mit dem Verkäufer, mit unserem neuen Management-Team in den USA. Das machen wir, wenn wir das nächste Mal auf Roadshow in den USA sind. Ich glaube, in 4-5 Wochen.
Freuen Sie sich auch drauf?
Auf jeden Fall.
Ein besonderer Abend wird das für Sie?
Hier sehr, auf jeden Fall. Einer, den man immer erinnern wird.
Okay, das hört sich schon legendär an. Ich würde so ein bisschen gerne nochmal auf das Big Picture jetzt kommen, so am Ende des Gesprächs. Also Energiewende, Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir haben kurz schon drüber gesprochen, auch vor dem Hintergrund jetzt Energiekrise, Ukraine. Wie optimistisch sind Sie, dass Deutschland diese Herkulesaufgabe jetzt auch wirklich langfristig meistert und die Energie für die Menschen bezahlbar bleibt?
Ja, ich glaube, was die Krise gezeigt hat, ist, dass wenn man will, sich relativ viel und auch schnell in die richtige Richtung bewegen kann. Und ich hoffe, dass wir diese Dynamik und diesen Schwung jetzt auch in die anstehenden strategischen Weichenstellungen mitnehmen. Die Krise, die geht noch weiter. Also wir müssen noch LNG-Infrastruktur bauen. Wir dürfen auch nicht glauben, wir sind schon durch. Aber das ist ja jetzt eigentlich aufgegleist. Es geht jetzt darum, die strategischen Weichenstellungen hinzubekommen, dass wir die Energieversorgung nachhaltig, bezahlbar und versorgungssicher gestalten. Und dazu sind massive Investitionen überall notwendig, weil Deutschland baut ja komplett um. Wir bauen nicht nur die Erneuerbaren aus, sondern wir müssen auch Kernenergie und Kohle als die Garanten für Versorgungssicherheit ersetzen. Wir wollen die Wasserstoffwirtschaft aufbauen, um die energieintensive Industrie, die nicht elektrifizieren kann, zu dekarbonisieren. Also alles gleichzeitig. Und die Weichenstellungen müssen jetzt kommen. Ich glaube, beim Erneuerbaren- und Netzausbau hat die Bundesregierung und die Europäische Kommission viel getan, um Sachen zu beschleunigen. Wir brauchen jetzt aber auch die Lösungen für die Versorgungssicherheit, das heißt wasserstofffähige Gaskraftwerke, Aufbau des Wasserstoffnetzes und dafür zu sorgen, dass genug Volumen an Wasserstoff hierher kommt. Das ist eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, man weiß, woran man arbeiten muss und jetzt muss man sehen, dass man die Geschwindigkeit aufrechterhält.
Und dann gibt es ja noch verschiedene divergierende politische Interessen. Es gibt Wahlen, ich schiebe mal so in den Süden der Republik, wo es ja auch mit Blick auf Red Tape oder Bürokratie komplizierte, wissen Sie selber, wie man Windräder dort aufstellen kann und so weiter und so fort. Wie behindert sich Deutschland hier selbst, wenn wir auf das Thema gucken, Bürokratisierung bei der ganzen Energiewende?
Also ich glaube, was die Erkenntnis angeht, dass da eine Änderung herbeigeführt muss, da sehe ich nirgendwo mehr ein Defizit. Also auch, ich glaube, jeder Ministerpräsident weiß, wenn er eine Industrieansiedlung heute haben will, die erste Frage, die ein Chiphersteller, Batteriefabrik, egal was fragt, ist, habe ich hier genug grüne Energie? Und insofern ist die Notwendigkeit des Ausbaus da. Aber wir behindern uns zum Teil immer noch in der Bürokratie. Ich hoffe, dass die eingeleiteten Maßnahmen jetzt zu Beschleunigung führen. Schnellere Umweltprüfungen, schnellere Genehmigungsverfahren, schnellere Gerichtsprozesse mit mehr positiven Ausgängen. Und ich finde es auch positiv, dass die Regierung schon angekündigt hat, wenn das nicht reicht, um uns auf den Zielpfad zu bringen, wird nochmal nachgebessert.
Sie haben gerade ja gesagt, im Prinzip Energiepreise und auch Versorgungssicherheit als Investitionskriterium. Vor dem Hintergrund machen sich da so ein bisschen Sorgen um den Standort Deutschland, auch die Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben ja gesehen, wenn große Player wie BASF jetzt ihre Investitionen verlagern, sagen, in Ludwigshafen müssen wir runterfahren, da sieht man ja, wozu das führen kann auch.
Ja, wir haben in Europa ein strukturelles Problem im Moment. Wir haben, das gilt aber für ganz Europa, nicht als Deutschland als besonderer Fall und das Gleiche gilt auch für Japan und Korea, also Asien. Wir sind auf einem strukturell höheren Energiepreisniveau als die USA. Und der einzige Weg daraus ist, weil wir haben Knappheit hier, wir müssen massiv investieren und das muss schnell genug kommen. Wenn das nicht schnell genug kommt, droht genau das, was Sie beschreiben, nämlich schleichend, dass die energieintensive Industrie ihre Investitionsentscheidungen woanders tätigt.
Jetzt ist ja so, die Welt blickt auf Deutschland. Wenn es darum geht, wirklich die Energiewende, insbesondere auch vor diesem Hintergrund jetzt Zäsur, mit Ukraine-Krieg wirklich zu realisieren. Jetzt haben Sie ja gesagt, 50 Milliarden Euro investieren wir in Erneuerbare, 15 Milliarden in Deutschland. Also mit anderen Worten, welche Rolle spielt RWE dabei, quasi auch das zu realisieren, dass es gelingt?
Also wir wollen die Energiewende in unseren Märkten ermöglichen, deswegen auch die großen Investitionssummen. In Deutschland wollen wir jedes Projekt machen, was geht. Wir halten den Standort für attraktiv. Ein paar Sachen sind noch nachzuadjustieren, wie zum Beispiel eine Vergütung für das Vorhalten von Kapazität. Aber das wird alles kommen, da mache ich mir keine Sorgen. Deutschland hat den größten Umbau vor sich, weil wir haben nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Netze, sondern auch Versorgungssicherheit zu ersetzen mit neuen Technologien. Insofern ist das vom Investitionsgesichtspunkt der attraktivste Markt. Insofern würde ich mich freuen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass es vielleicht sogar mehr werden als 15 Milliarden Euro. Aber wir investieren in alles, also wir auf der Erzeugungsseite. Erneuerbare, Wind, Sonne, Batterien, Speichertechnologien, wasserstofffähige Gaskraftwerke, Elektrolyseanlagen.
Und wie optimistisch sind die nochmal? Da steckt ja in der Frage auch drin, die Welt guckt auf uns, gelingt das? Kann so eine Transformation, so eine grüne Transformation vor dem Hintergrund der ganzen Versorgungssicherheit, den ganzen Problemen, die ja on top kamen, nachdem die Energiewende eingeläutet wurde, kann das überhaupt gelingen? Wie optimistisch sind Sie da, dass das gelingen kann?
Also theoretisch kann das auf jeden Fall gelingen. Und wir haben zusätzlich noch die Chance, dass, glaube ich, die Energiekrise bei jedem klargemacht hat, wir müssen hier endlich investieren. Und die Investitionen lösen ja beide Probleme gleichzeitig, weil wir investieren ja dann in neue Technologien. Insofern wird Energiekrise und Energiewende, Klimakrise gleichzeitig adressiert. Wie schnell wir vorankommen, wird sich zeigen. Das ist jetzt noch zu früh, da Prognosen abzugeben. Aber ich sehe erstmal bei allen Beteiligten den Willen, in die richtige Richtung zu arbeiten.
Blicken wir mal ins Jahr 2030. Welche Schlagzeile würden Sie dann gerne über RWE vielleicht auch über sich lesen?
Ich glaube, wenn wir unsere Strategie bis dahin umgesetzt haben, dann werden vielen wie Ihnen super Schlagzeilen einfallen. Aber ich beschreibe es mal vielleicht nicht schlagzeilenfähig, aber was wir wollen. Wir wollen im Grunde genommen die Rolle, die wir in der alten Energiewelt gespielt haben, auch in der neuen grünen spielen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Wind und Sonne zu nutzen, sondern auch Versorgungssicherheit, grüne Versorgungssicherheit herzustellen und einen Beitrag dazu leisten, dass die Industrie auch mit den neuen Energieträgern Wasserstoff versorgt wird. Das heißt, wir wollen im Grunde genommen der Spieler der grünen Energiewelt werden und sehen uns da auch als Treiber der Energiewende. Für Schlagzeilen sind Sie da, aber ich denke jetzt mal drüber nach.
Okay, gut. Das heißt, wir beenden unser Gespräch jetzt an einer guten Note, dass wir sagen, ich fasse mal zusammen, Sie sind optimistisch, Deutschland packt das. Wir haben eine Herkulesaufgabe vor uns mit Blick auf die Energiewende, die Versorgungssicherheit. Aber Sie sagen, Investitionen, nicht nur von RWE, werden das irgendwie schon richten. Die Politik hat das verstanden, dass es jetzt hier zack braucht, dass wir nicht noch mehr Bürokratie hochfahren, sondern runterfahren, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und Sie sind sehr optimistisch, ist das richtig zusammengefasst?
Ein bisschen? Ja, ich glaube, wenn wir in dem bewährten Modell arbeiten, die Regierung gibt den Rahmen vor und die privatwirtschaftlichen Unternehmen, wie wir agieren, die stehen ja auch bereit mit unserem Milliardeninvestitionsprogramm in die Energiewende, dann kann das gelingen.
Das ist dann auch im Prinzip sowas, wenn der Bundeskanzler hier vorbeikommt, wenn Sie sagen, jo, Olaf, duzt man den? Nein, man sagt Herr Bundeskanzler, ne? Dann machen Sie ihm klar, ich investiere und du kümmerst dich darum, dass wir keine weiteren Hürden kriegen?
Ja, und die Rahmenbedingungen stimmen. Das heißt, schnelle Genehmigungsverfahren, Flächenzuweisung, wir können uns ja Offshore-Flächen nicht selber geben. Und dann natürlich auch die Vergütungsrahmen und ein klares Marktdesign. Und dass die Unsicherheit wegkommt. Ich meine, was ein großes Problem natürlich ist, auch im Vergleich nochmal zur anderen Seite des Atlantik. Wir haben hier ständige Diskussionen, wir wollen das Marktdesign ändern, es soll was abgeschöpft werden und so weiter. Das muss einmal fixiert werden und sicher sein, damit die kapitalintensiven Investitionen, wie wir die vorhaben, auch kommen können.
Die Spielregeln müssen klar sein, belastbar sein.
Genau, belastbare, langfristig stabile, verlässliche Spielregeln. Und dann wird die Marktwirtschaft mit privaten Akteuren wie uns das hinkriegen.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle herzlich für das Gespräch, Herr Kremmer.
Dankeschön.